Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Das Rettungsschiff der spanischen Organisation Open Arms befindet sich laut Medienberichten vor der italienischen Insel Lampedusa. In den vergangenen Tagen haben sich mehrere EU-Mitglieder geweigert, die Flüchtlinge an Bord der Open Arms aufzunehmen. Auch das sonst hilfsbereite Spanien. Mehr dazu gleich. Außerdem, die niederländische Stadt Utrecht bepflanzt ihre Bushaltestellen, auch um die Existenz der Bienen zu sichern. Und eine Hilfsorganisation in Großbritannien bringt Jugendliche mit Sehbehinderung zusammen, damit sie sich nicht einsam und vor allem verstanden fühlen. Das spanische Rettungsschiff Open Arms befindet sich vor der Insel Lampedusa. Ein italienisches Gericht hat der Crew gestern Abend gestattet, in italienische Gewässer zu fahren. Die Richter haben damit ein vorhergegangenes Verbot der Regierung in Rom aufgehoben. Darüber hinaus soll sich eine Lösung zur Verteilung der über 100 Flüchtlinge an Bord der Open Arms abzeichnen. Zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien, das berichtet die spanische Tageszeitung El País. Gerade die sonst hilfsbereite spanische Regierung stand in den vergangenen Tagen in ihrem Land in der Kritik, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollte. Hans-Günther Kellner berichtet.
Nach einer 2 Wochen langen Irrfahrt der Open Arms durch das Mittelmeer hat ein italienisches Gericht dem spanischen Hilfswerk erlaubt, mit den 147 Flüchtlingen an Bord in einen italienischen Hafen einzulaufen. Denn die Lage an Bord hatte sich zunehmend zugespitzt, hat Open-Arms-Sprecher Oskar Kamps gewarnt. Die See sei stürmisch und die Nerven der Flüchtlinge, die in Libyen von extremen Gewalterfahrungen traumatisiert seien, würden blank liegen. Wir können in einer halben Stunde einen schweren Konflikt an Bord haben, mit Verletzten oder auch Toten. Wir sind überfordert. Wir können Menschen auf dem Meer retten und sie in den nächsten sicheren Hafen bringen, so wie es im Gesetz steht. Aber wir können mit ihnen nicht 600 Meilen durchs Meer kreuzen, während wir nur 28 Meilen von einem sicheren Hafen entfernt sind. So beschrieb Kamps die Situation an Bord dem spanischen Radiosender Cadena Ser, noch vor der Entscheidung der italienischen Richter. Seine Organisation warf der italienischen Regierung vor, mit ihrem Verbot internationales und europäisches Recht zu verletzen. Open Arms hatte sich auch an die französische Regierung gewandt. Macron hatte sich ja schon letzten Monat in Paris mit den Vertretern von 12 Mitgliedstaaten der EU getroffen, um über einen automatischen Verteilungsschlüssel für schiffbrüchige Flüchtlinge zu sprechen. Und aus Brüssel hören wir, dass sie etwas unternehmen könnten, wenn ein Mitgliedsland die Kommission denn dazu auffordern würde. Aber Spanien macht ja gar nichts. Wir können nur andere Staaten um Hilfe bitten. Spanischen Presseberichten zufolge soll nun Paris eine Lösung mit mehreren europäischen Staaten für die Flüchtlinge koordinieren. Open Arms-Sprecher Kamps hatte sich auch mit dem deutschen Botschafter Wolfgang Dold in Madrid getroffen, bestätigte die Botschaft. Mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez herrsche jedoch völlige Funkstille, beklagt sich Kamps. Madrid habe sich auch nicht bei der Europäischen Union für das Hilfswerk eingesetzt. Er appelliert an die Regierung Sanchez. Wir sollten uns zusammensetzen und sehen, wie wir gemeinsam das Recht auf Seenotrettung durchsetzen können. Wir wollen keiner Regierung schaden, aber wir wollen die Leute auch nicht im Meer ertrinken lassen. Die spanische Regierung ist dafür nicht verantwortlich. Die spanische Seenotrettung funktioniert in ihrem Verantwortungsbereich gut. Wir retten nur dort, wo andere Regierungen damit aufgehört haben. Wir würden uns dort auch sofort zurückziehen, wenn diese Regierungen die Seenotrettung denn wieder aufnehmen würden. Mit dem Fall der Open Arms ist die spanische Flüchtlingspolitik weiter in die Kritik geraten. Sie überlasse einen Teil der Seenotrettung inzwischen Marokko und bezahle den südlichen Nachbarn als Transitstaat dafür, dass es seine Grenzen schließe. Und im Fall der Open Arms habe sie sich völlig passiv verhalten, kritisieren spanische Medien. Der zuständige spanische Minister für Infrastruktur, José Luis Ábalos, wehrt sich. Jeder muss zu seiner Verantwortung stehen. Wenn wir eine ähnliche Situation vor unserer Küste hätten, wäre das Schiff längst in einem spanischen Hafen. Im vergangenen Jahr haben wir 50.000 Menschen aus dem Bereich des Mittelmeers gerettet, für den wir zuständig sind. Spanien übernimmt Verantwortung. Aber wir können doch nicht erlauben, dass sich andere aus ihrer Verantwortung stehlen. Und der erste sichere Hafen ist nicht in Spanien. sagt der Minister mit Blick auf Italien und Malta und erklärt, es sei nicht hinzunehmen, dass Spanien zum einzigen sicheren Hafen Europas werde, protestiert er und appelliert an die europäischen Partner. Wir sind bereit, in Europa mitzuarbeiten. Wir brauchen eine europäische Einwanderungspolitik. Wir brauchen eine Politik, die nicht ständig von einseitigen Entscheidungen eines einzelnen Staats in Frage gestellt wird.
Sagt José Luis Ábalos, der spanische Verkehrsminister. Hans-Günther Kellner hat berichtet. Weltweit sterben zunehmend Bienen aller Art, etwa durch den Klimawandel und durch menschliches Handeln. Dabei sind Bienen überlebenswichtig für uns, da sie entscheidend für unsere Landwirtschaft sind. Deshalb setzt sich die Europäische Kommission auch für den Schutz der Insekten ein, etwa indem sie Mitgliedstaaten wie Deutschland ermahnt, ihre Landwirtschaft und Umwelt bienenfreundlicher zu gestalten. Wie es besser gehen könnte, das machen womöglich die Niederlande vor. Die Stadt Utrecht begrünt Dächer von Bushaltestellen. Für die Bienen, gegen den Feinstaub und für besseres Klima. Alexander Göbel war in Utrecht unterwegs.
Rolf van Laare steht mit seiner orangefarbenen Arbeitsjacke auf einer Leiter. Während unter ihm Menschen auf den nächsten Bus warten, zupft er oben ganz vorsichtig Unkraut aus einem Hochbeet.
Jetzt bekommen die Pflanzen auch wieder Luft, damit sie wachsen können.
Auf rund 6 Quadratmetern sprießt die Sedumstaude, besser bekannt als Mauerpfeffer oder Fetthenne. Eine bunte Miniwiese als Dach einer Bushaltestelle an einer vielbefahrenen Straße in Utrecht.
Dieses Dach ist gemacht worden, damit Insekten einen extra Platz bekommen in der Stadt.
Rolf van Laare ist begeistert und schaut einer Ameise beim Krabbeln zu.
Diese Pflanzen, die können eigentlich, was alle Pflanzen auch machen, den CO2 aus der Luft binden und auch Feinstaub wird gebunden von die Pflanzen. Und weil die von April bis September so ungefähr immer wieder blühen, haben die auch Futter für die Bienen und andere Insekten.
Mehr als 300 grüne Dächer gibt es inzwischen überall in Utrecht. Rund die Hälfte aller Bushaltestellen der Stadt hat Rolf van Laares Firma in kleine Oasen verwandelt, im Auftrag der Stadtverwaltung. Rolf könnte sich keine schönere Arbeit vorstellen, als mit seinem Elektroauto von einer Haltestelle zur nächsten zu fahren, die Beete zu pflegen und damit aktiven Artenschutz zu betreiben.
Die ziehen die Insekten an und ich mag Bienen sehr gerne. Also seit meiner Jugend habe ich immer was mit Bienen gehabt. Mein Opa hat auch immer Bienen gehabt und ich bin nie gestochen worden von denen. Also ich lasse die in Ruhe und ich mache mein Ding und sie. Sie machen es auch. Irgendwie ist da so eine Zusammenarbeit zwischen uns.
Ein Nebeneffekt des Projekts, die Dächer sind kleine Klimaanlagen. Da die Pflanzen hier in Muttererde wachsen, müssen sie nur selten gegossen werden. Mauerpfeffer ist robust, winterhart, speichert Wasser und auch große Hitze verträgt er besser als viele andere Pflanzen.
Wenn man da drunter steht, auch im Sommer, wenn das eine schwarze Fläche ist, dann könnte das bis 80, 85 Grad werden, wenn da die Sonne drauf steigt. Und jetzt nie über 25 Grad.
Grün, gesund und intelligent. Das ist der selbstbewusste Slogan der Stadt Utrecht. Und Maurice Preis von der Stadtverwaltung nimmt diesen Spruch sehr ernst. Er hat die Idee der grünen Haltestellen vorangetrieben.
In Utrecht finden wir
Umweltschutz sehr wichtig. Bei der Ausschreibung der Bushaltestellen haben wir Wert auf umweltfreundliches Design gelegt, damit es Orte der Nachhaltigkeit werden und damit wir gesund leben können.
Wobei wir das gesundstädtliche Leben so gut möglich nach der Vorkant können bringen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Freundliche, helle, bewachsene Häuschen aus Glas und Stahl mit Drainagen fürs Regenwasser, LED-Beleuchtung und Sitzbänken nicht aus kaltem Aluminium, sondern aus zertifiziertem Bambus, einem nachwachsenden Rohstoff. Bei einigen Haltestellen liefern Solarpaneele den Strom für die Busanzeige. Besonders stolz ist Stadtmanager Maurice Preis darauf, dass die Häuschen sich komplett selbst finanzieren über die Werbung an den Seitenflügeln.
Was natürlich sehr schön ist, ist, dass
Städte neigen dazu, stets größer zu werden. Städte neigen dazu, grauer zu werden. Aber durch diese Initiative wird alles ein Stückchen grüner.
Ja, wird alles auch wieder ein Stückchen grüner.
Die Menschen in Utrecht sind jedenfalls begeistert.
Ich finde es sehr mooi gedaan.
Ich finde das sehr schön, sagt Marit Lange, während sie auf ihren Bus wartet. Das Grün siehst du von allen Seiten, das ist eine echte Verbesserung. Und ich bin froh, dass sie da so viel verändert haben. Das Grüne wächst sehr gleichmäßig und es sieht sehr nett und sehr modern aus.
Und es ist alleen maar goed om nieuwe ideeën te proberen.
Das ist eine tolle Idee, stellt Peter Spehuvenberg fest, bevor er in seinen Bus einsteigt. Das ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Und es ist immer gut, was Neues auszuprobieren. Wenn es gut ankommt, dann können es andere übernehmen. Tatsächlich, in Deutschland wollen Düsseldorf, Hamburg, Bremen und viele andere Städte es Utrecht nachmachen. Und überhaupt scheint sich alle Welt für grüne Bushäuschen zu interessieren. Stolz erzählt Maurice Preis, er bekomme Anfragen aus Südamerika, der Ukraine und Australien. Längst denkt man aber schon weiter in Utrecht. Die Dachbegrünung soll sich nicht nur auf Haltestellen beschränken.
Aber wir haben als Gemeinde auch eine Subsidie beschikbar gestellt.
Wir haben einen kleinen Fördertopf für Privatpersonen und Unternehmen eingerichtet, damit sie ihre eigenen Flächen bepflanzen können. Sie können sich auch mit den Nachbarn zusammenschließen. So etwas kann man sehr schön gemeinschaftlich machen.
Mit dem Buurman zusammen tun. Es ist heel mooi dat het ook samen kan gebeuren.
Grüne Dächer. Bienenhotels, die geplanten E-Busse in der Innenstadt. Utrecht sei dabei, sich zum Umweltpionier zu mausern, freut sich die Studentin Pauline Sallet. Die Stadt sende jedenfalls die richtigen Signale an ihre Bürgerinnen und Bürger.
Ja, ich denke, dass das die Manier ist, um Menschen bewusst zu machen von ihren direkten Umgebungen.
Ich denke, dass Menschen sich auf diese Art und Weise ihrer Umgebung bewusster werden. Sie denken darüber nach, welche kleinen Schritte man tun kann, um zu einer Veränderung beizutragen. Weil es genau um die kleinen Dinge in unserem täglichen Leben geht.
Dass es juist um die kleinen Dingetjes geht in unserem dagelijks Leben.
Alexander Göbel, Korrespondent in Brüssel, hat berichtet. Hören, sehen, laufen. Für die meisten von uns ist all das selbstverständlich. Sich vollends in die Situation von jemandem zu versetzen, der all das oder etwas davon nicht kann, dürfte uns schwerfallen. Das meint Charlotte. Sie ist Mitte 20, lebt in London und ist blind. Über ihre Freunde, von denen die meisten keine Behinderung haben, sagt sie:
Although I can sit there and talk to them about things bothering me, they don't get it.
Ich kann denen erklären, was mich bewegt. Die sind für mich da, die unterstützen mich. Aber die verstehen es nicht. Hier hingegen spreche ich mit jemandem und weiß, dass ich verstanden werde.
Mit hier meint Charlotte eine gemeinnützige Organisation in London, die junge Menschen mit Sehbehinderung zusammenbringt, damit sie sich nicht einsam, sondern zugehörig fühlen. Martin Hahn war bei einem ihrer Treffen dabei.
I think they're arriving. Here they are.
Gerade eben noch saß Mandy Douglas in einem leeren, stillen Café im Herzen Londons. Nun füllen sich die Tische mit Jugendlichen und einigen Helfern in roten T-Shirts. Mit der Ruhe ist es jetzt vorbei. Life Without Limits for Blind Children steht auf den roten T-Shirts und RSBC. Die Royal Society for Blind Children, für die Mandy Douglas arbeitet, hat zum monatlichen Supper Club geladen. Alle Teilnehmer hier sind blind oder sehbehindert.
The other thing, of course, with vision impairment is it's a very niche disability. It's unlikely that you will find somebody in your next street that also has a vision impairment. So bringing these young people together helps them to relate very quickly because they've got a common disability and it helps them to discuss issues that affect them.
Charlotte ist fast jeden Monat dabei. Die Mitzwanzigerin ist unabhängig, berufstätig und hat viele Freunde, die nicht blind sind. Aber das sei nicht das Gleiche.
Ich kann denen erklären, was mich bewegt. Die sind für mich da, die unterstützen mich. Aber die verstehen es nicht. Hier hingegen spreche ich mit jemandem und weiß, dass ich verstanden werde. Das macht den Unterschied.
Das heißt aber nicht, dass hier an den Tischen des Thanga-Cafés über Sehbehinderung gesprochen wird. Es geht um Technologie und Apps, um Politik und Musik.
I make music and I do a lot of recording.
Einige der Jugendlichen machen selbst Musik, so wie Yash. Vor kurzem hat der 18-Jährige seinen ersten Song veröffentlicht, Benevolence.
He's got too much arrogance, he ain't even got no relevance. Girl, you know he's incompetent, he don't deserve your benevolence.
Auch Yash kommt regelmäßig zum Supper Club. Heute gibt es indisches Essen. Hinter der Theke dampfen Roti und Linsencurry.
The main thing I find good about the Supper Club is, apart from the free food, you just get to talk to your friends, just have a chill time.
Alle hier freuen sich über das kostenlose Essen, aber auch Yash ist vor allem wegen der Leute hier.
Now that I'm out of school, I'm usually just at home.
In meiner Freizeit bin ich meistens nur zu Hause. Ich mache entweder Musik oder spiele am Computer oder langweile mich. Eine der drei Sachen, jeden Tag das Gleiche. Jetzt, da die Prüfungen vorbei sind, habe ich sonst kaum was zu tun.
Rund 45.000 Kinder und Jugendliche in Großbritannien sind sehbehindert. Einfach aus dem Haus gehen, durch die halbe Stadt fahren und Freunde treffen, ist für viele der betroffenen Teenager nur schwer möglich.
Well, for me personally is changing trains.
Mir persönlich fallen vor allem Zugwechsel schwer. Wenn du noch nie da warst und die Schilder nicht lesen kannst, ist es unmöglich, von A nach B zu kommen, ohne vorauszuplanen oder zu wissen, was auf dich zukommt. Aber das geht nicht nur mir so.
Charlotte, die aufgrund einer Krankheit mit 18 fast vollständig erblindete, bewegt sich heute selbstbewusst durch London. Das war aber nicht immer so.
Früher bekam ich Panik. Was, wenn ich stolpere? Was, wenn irgendwas Doofes passiert? Was, wenn mir ein Freund begegnet, ich ihn nicht erkenne und ignoriere? Solche kleinen Sachen haben mir wirklich Angst gemacht.
Und wer sich nicht aus dem Haus traut, vereinsamt schnell.
The difference, with vision impaired.
Viele Menschen erkennen nicht, dass sehbehinderte Jugendliche einsam sind. Die sehen nur die Behinderung, aber nicht deren seelische Gesundheit.
Man müsse nur den Alltag eines blinden und eines sehenden 14-Jährigen vergleichen, sagt Douglas. Da merke man schnell, die Jugendlichen teilen selten dieselben Erfahrungen.
So that creates loneliness on its own.
Der Supper Club soll das ändern. Die Jugendlichen können hier ohne Eltern oder Lehrer zusammen Zeit verbringen, so wie all die anderen Teenager da draußen. Teilnehmer wie Yash sollen so Selbstbewusstsein sammeln, um sich irgendwann selbstständig mit Freunden in Restaurants zu treffen.
Es ist eine Art Übung, die wir normalerweise durchlaufen, wenn wir mit Gleichaltrigen zur Schule gehen. Aber wenn man in der Schule von den meisten seiner Altersgenossen getrennt wird, kann man das nicht üben.
Derzeit wird das Pilotprojekt mit öffentlichen Geldern finanziert. Die Royal Society for Blind Children profitiert von einer nationalen Kampagne gegen Einsamkeit. Aber was passiert mit dem Projekt, wenn das Geld ausläuft? Mandy Douglas ist zuversichtlich. Sie glaubt, dass sie dann private Geldgeber auftreiben kann.
Wenn es erfolgreich ist, finden wir einen Weg, es weiterzuführen. Schließlich gibt es uns genau deswegen. Kein sehbehindertes Kind sollte arm oder einsam sein, nur weil es blind ist.
Eine Reportage von Martin Hahn. Und morgen, im letzten Teil der Reihe, geht es darum, wenn Einsamkeit krank macht und der Arzt als Medizin Gruppenaktivitäten verschreibt. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.